Viele Wege gibt es auf dieser Welt, haben wir gerade gesungen. Ich habe das Lied deshalb ausgesucht, weil wir das Thema uns näher anschauen wollen, die Zwei-Naturen-Lehre. Gestern Abend haben wir praktisch das gehört, was die Bibel zu Jesus und Gott sagt. Damit waren anscheinend Menschen nicht zufrieden, denn sie haben andere Wege gesucht, um zu erklären, wer Jesus überhaupt ist. Ich will jetzt zu diesem Thema praktisch so eine kleine geschichtliche Entwicklung aufzeigen, wie es dazu gekommen ist, dass im Jahre 451 praktisch die Lehre bei dem Konzil von Chalcedon entstanden und verabschiedet und als die Wahrheit bekannt gegeben worden ist, dass Jesus aus zwei Personen einer göttlichen, einer menschlichen Natur besteht. Ich habe dazu als Quellen benutzt ein E-Book von Lukas Ohli, ist evangelischer Pfarrer und außerplanmäßiger Professor an der Uni in Frankfurt. Er hat ein Buch geschrieben, Wie konnte Gott Mensch werden? Und hat insgesamt 16 verschiedene Theologen da zu Wort kommen lassen, aus der alten Zeit bis Theologen aus unseren Tagen. Die werde ich auch nicht erwähnen. Dann habe ich in Wikipedia ein bisschen nachgeschaut, unter kat.de, Lexikon Philosophie, Theologie, ökumenisches Heiligen, Lexikon, Joel Hemphills Buch Ehre sei Gott in der Höhe und Greg Deubel, ein Artikel, Jesus, der Pseudomensch.
Wiederholst du bitte noch einmal das erste, aus dem du zitierst, aus diesem Buch?
Wie konnte Gott Mensch werden? Ist ein E-Book, das man sich für 4,99 € kaufen kann, umfasst fast 300 Seiten. Theologisch schwer zu verstehen, als für ein Laien.
Und der Autor, wie hieß er?
Lukas Ohli, Ohly. So wie wir die Bibel gestern verstanden haben, oder der größte Fall von uns versteht, ist Jesus der menschliche Sohn Gottes. Damit waren viele Theologen, die nach den Aposteln kamen, nicht zufrieden, sondern sie wollten Jesus zu mehr machen, zu Gott, dem Sohn. Gibt das die Bibel her? Der Gott der Bibel hat viele Söhne und Töchter, nicht erst seit Jesus seinen Jüngern das Vaterunser erklärt hat, sondern im Alten Testament finden wir an verschiedenen Stellen die Aussage, dass Gott Söhne hat. Beispiel 2. Mose 4, 22, 1. Chronik 17, 13, 28, 6. Jesaja gibt es noch Stellen, Jeremia auch. Im Neuen Testament kommt das Wort für Sohn oder Söhne über 350 Mal vor. Das ist das griechische Wort Uios und es ist nicht ausschließlich für Jesus vorbehalten. Beispiel Matthäus 5, 9, wo Jesus sagt, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Oder in Lukas 20, 36, die Söhne der Auferstehung sind Söhne Gottes. Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 8, 19, die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und Galater 3, 26, ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Wo kommt die Vorstellung her, dass Jesus, der Sohn Gottes, wirklich von einer anderen Art sein muss, wie die oben genannten anderen Söhne Gottes? Als sich das Christentum in dem hellenistischen Kulturbereich ausbreitete, wurde es mit einer entwickelten Philosophie konfrontiert, die eine ganz andere Denkweise beinhaltete, als die, die die hebräischen Jünger Jesu kannten, die nach seinem Tod als Apostel das Evangelium in die damalige Welt hinaustrugen. Viele ihrer zum Christentum konvertierten Nachfolger, die in diesem hellenistischen Kulturbereich rund ums Mittelmeer mit dieser Philosophie aufgewachsen sind, waren drei göttliche Prinzipien bekannt, das Urprinzip Logos und Nous. Einige von ihnen wurden die neuen christlichen Führer und die meinten, sie müssten philosophisch erklären, wer und was dieser Jesus von Nazareth ist, den die Apostel in den Schriften unter anderem Sohn Gottes genannt hatten. Und sie wandten sich dabei tragischerweise von vielen biblischen Grundaussagen ab. Ich will einige dieser Männer nennen, die heute noch von vielen Christen als Väter der Kirche verehrt und gehuldigt werden, die mit ihren Aussagen aber entscheidende Grundlagen für einen anderen christlichen Glauben gelegt haben, der mit dem biblischen Glauben in vielen Bereichen nur noch wenig zu tun hat. Dann dazu noch einige wenige Jahreszahlen, in denen entscheidende Beschlüsse für die Definition des neuen christlichen Glaubens getroffen wurden. So lebte von 110 bis 160 circa Justin der Märtyrer, ein Kirchenlehrer und Philosoph in Rom, der in jungen Jahren Philosophie studiert hatte und dabei insbesondere die Schriften von Plato studiert und auch in der stoischen Philosophie mit den Fragen nach der Transzendenz Gottes sich befasst hatte. Für ihn ist Philosophie Zugang zu Gott. Nach seiner Bekehrung zum Christentum lehrte er, im Philosophenmantel auftretend, als christlicher Philosoph in Kleinasien und später in Rom. Ihm gelang der Brückenschlag zwischen christlicher Lehre und zeitgenössischer Philosophie. Bei ihm kommt der platonische Einfluss, der nach ihm in der christlichen Theologie herrschend wurde, erstmals deutlich zum Ausdruck. Er sprach vom Logos Spermatikos, dem Samen der Wahrheit bei den Philosophen. Für ihn waren solche Philosophen Christen vor Christus. Er war einer der Ersten, der lehrte, dass Jesus Gott ist, auch wenn er ihn an zweiter Stelle nach dem wahren Gott einordnete. Von 150 bis 215 lebte Clemens von Alexandria, ein Leiter der dortigen Katechetenschule. Er versuchte in seinem Werk eine Synthese zwischen griechischer Philosophie und christlichem Offenbarungsglauben zu finden und war bemüht, die heretische Gnosis durch das geschlossene System einer eigenen kirchlichen Gnosis zu überwinden. Mit seinem Werk leistete Clemens einen entscheidenden Beitrag zur damals noch umstrittenen christlichen Rezeption heidnischer Philosophen und zur Übernahme platonischer Elemente in das sich zu dieser Zeit formierende dogmatische System der Orthodoxie. Er vertrat die Meinung, dass der Leib Christi nur eine scheinbare Wirklichkeit hatte und dass Jesus weder Schmerz noch Leid noch Gefühle gekannt hat. Er sprach als Erster von einer heiligen Dreieinigkeit, die sich in Platos Themaios widerspiegeln würde. Ein dritter Name ist jetzt zu nennen, von 160 bis 220 nach Christus lebte Tertullian, Kirchenschriftsteller und Presbyter in Karthago. Er erfand über 900 neue Worte und entwickelte eine Terminologie, die aus vielen Quellen ableitete, insbesondere aus dem griechischen und der römischen Rechtssprache. Er prägte mit seinen Begriffen die lateinische Kirchensprache, wie das von ihm eingeführte Wort Trinitatis für die Dreieinigkeit Gottes ein Beispiel ist. Tertullians theologische Begriffe und Formeln sind in späteren Auseinandersetzungen von großer Bedeutung. So sprach er von Vater, Sohn und Heiligem Geist als drei Personen, tres personae, die aber eine Einheit Gottes, una substantia, bilden. Er lehrte, dass Jesus Christus wahrer Mensch und zugleich Gott ist. Demnach müsse zwischen der menschlichen und göttlichen Eigenschaft Christi unterschieden werden. Sie seien zwar in der Person des Sohnes vereint, aber nicht vermischt. Der heidnischen Philosophie, vor allem von Platon und Stoa, gewidmet blieb er trotz aller Angriffe im Detail im Ganzen verpflichtet. Auch für ihn ist der Philosophenmantel die bevorzugte Kleidung des Christen. 185 bis 254 nach Christus lebte Origenes, Lehrer, Philosoph, Theologe, unter anderem in Caesarea und Alexandria. neben vielen guten Aussagen hat auch er einen Beitrag zu der Entwicklung der dann zur Tradition gewordenen orthodoxen Theologie. Er war im Wesentlichen Platoniker, etwas von der Stoa beeinflusst, und sein Anliegen war, das Christentum in hellenistischer Tradition zu einer universellen Theorie zu erhöhen. Er entwickelte die Theorie von Christus als dem Logos, dem fleischgewordenen Wort, der in Ewigkeit mit dem Vater existiert. Er lehrte die Verbindung der beiden Naturen, Christus, und nennt Maria Gottesgebärerin. 296 bis 373 nach Christus ist die Lebenszeit von Athanasius von Alexandria, der zu einer Hauptperson im arianischen Streit wurde. Auch er genoss eine ausgezeichnete griechische Bildung. Er ist Kenner von Platon, Homer, Aristoteles und kennt auch den Neuplatonismus. Er verfasste das Buch über die Inkarnation des Logos und vertritt die Meinung, dass kein Geschöpf der Erlöser sein kann, sondern dass es Gott sein muss, der uns errettet, und dass Jesus als der Sohn Gottes dem Gottvater wesensgleich ist. Die Einheit und Gleichheit von Vater und Sohn wurde von ihm theologisch auf der Grundlage der Lehren des Origenes zum Ausdruck gebracht. Auch die Lehre von der Gottheit des Heiligen Geistes ist durch Athanasius vorbereitet worden. 325 nach Christus wurde wegen der Streitereien, die da zwischen den Alexandrinern und den Antiochiern bestanden, von Kaiser Konstantin das Konzil in Nicäa einberufen. 1800 Bischöfe wurden eingeladen, 300 kamen. Das Nizänische Konzil formuliert unter dem Druck von Kaiser Konstantin das Glaubensbekenntnis, in dem unter anderem behauptet wird, dass Jesus Christus aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater ist. Um 375 nach Christus treffen wir auf drei Personen, die sogenannten drei Kappadokier. Das ist Basileus von Caesarea, sein Bruder Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz, drei christliche, platonistisch beeinflusste Theologen aus der Provinz Kappadokien, liegt in der Zentraltürkei, die glauben, dass Gott ein Wesen ist, Usia, das aus drei Wesensgleichen und gleich ewigen Personen zusammengesetzt ist, aus drei Hypostasen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Als erster hat Basilius die Formel ein Wesen, drei Personen für die Trinität vorgeschlagen, entsprechend der alten Formulierung von Tertullian, der von una substantia tres personae gesprochen hat. Gregor von Nyssa macht die antike Philosophie für den Glauben fruchtbar. Platons Ideen von der Angleichung an das Göttliche wird schöpfungstheologisch und von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus her verstanden, als Überwindung des Sündenfalls in der Nachfolge Christi dank der Hilfe des Heiligen Geistes. Dass wir heute von einem dreieinigen Gott sprechen, ist also letztlich der theologisch-philosophischen Arbeit dieser drei Kappadokier zu verdanken. Im Jahr 381 nach Christus ruft Kaiser Theodosius, ist also wieder die weltliche Macht, die einberuft, das Konzil von Konstantinopel ein. Hier setzt sich die Sicht der drei Kappadokier durch. Die Teilnehmerzahl waren 186 Bischöfe. In dem Bekenntnis wird festgehalten, wir glauben an den Heiligen Geist, jetzt zusätzlich zu dem, was vorher in Nicäa schon als Dogma festgeschrieben wurde. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Damit war die primitive Dreieinigkeitslehre geschaffen, die aber in den nachfolgenden Dekaden noch viele Auslegungs- und Erklärungsarbeit erforderlich machte. Wie nicht anders zu erwarten, führte diese unbiblische Lehre zu einem nächsten, nämlich diesmal dem nach dem theologischen zu dem christologischen Streit. Jetzt stritten die christlichen Theologen darüber, in welchem Verhältnis die menschliche und die göttliche Natur in Christus zueinander stehen. Nicht zuletzt ging es um die Frage, wer eigentlich am Kreuz gestorben war, ein Mensch oder ein Gott. Auch wenn sich dazu während des 5. und 6. Jahrhunderts unzählige Spezialmeinungen bilden sollten, so teilen sich die Kontrahenten dieses Streits doch schon recht früh in zwei Lager. Auf der einen Seite gibt es die Vertreter, die die Göttlichkeit und Menschlichkeit in Christus zu einer Natur vereinigt sehen, wobei die göttliche, die menschliche Natur gleichsam in sich aufgenommen habe. Man spricht hier von dem Mono- oder Miaphysitismus. Die andere Seite lehnt die Vermischung der beiden Naturen ab und behauptet, dass beide Naturen in Christus unwandelbar, ungetrennt, ungeteilt und unvermischt vorhanden sind. Das ist der Dyophysitismus oder die Zwei-Naturen-Lehre. Der im ägyptischen Alexandria entstandene Mono- oder Miaphysitismus ist die christologische Lehre, dass Jesus Christus nach der Vereinigung des Göttlichen und des Menschlichen in der Inkarnation nur eine einzige göttliche Natur habe. Die Mono- oder Miaphysitisten gehen davon aus, dass Jesus Christus Gott und Mensch gewesen ist. Sie nehmen dabei allerdings an, dass sich die beiden Naturen Christi vermischt hätten, wobei die göttliche dominiert habe. Der monophysitistische Position der alexandrinischen Schule hatte sich 449 im Konzil von Ephesus zunächst durchgesetzt, wurde dann aber 451 durch das Konzil von Chalcedon verurteilt, was schließlich zum Schisma zwischen den monophysitistischen Kirchen des Ostens und der oströmischen Reichskirche führte. In Ägypten, Syrien, Mesopotamien konnten sich die Monophysitisten während der gesamten Auseinandersetzung behaupten. Obwohl das dritte Konzil in Konstantinopel 680 bis 681 den Monophysitismus endgültig verurteilte, gelang es dieser Lehre, sich in einigen Kirchen bis zum heutigen Tage zu halten. So in der armenischen Kirche, auch in Teilen der syrisch-orthodoxen Kirche, da gibt es die Jakobiten, bei den äthiopischen Orthodoxen und bei der koptischen Kirche wird auch heute noch die Position des Monophysitismus vertreten, manchmal auch in etwas abgeschwächter Form, weil sie zwar die eine, aber immerhin die eine doppelte göttliche und menschliche Natur Christi bekennen. 449 nach Christus ruft Kaiser Theodosius auf Drängen des Papstes Leos zum zweiten Konzil von Ephesus auf, bei dem entschieden werden soll, ob es in Jesus zwei verschiedene Naturen oder nur eine vergöttlichte menschliche Natur gegeben hat. Die anwesenden 135 Bischöfe erklären den Monophysitismus. Das heißt, die christologische These, Jesus Christus habe nur eine einzige, nämlich eine göttliche Natur, zum Dogma. Sie legen fest, dass Gott als Christus geboren wurde, gelitten hat und gestorben ist und dass Jesus der gekreuzigte Gott gewesen ist. Im Weströmischen Reich riefen diese Beschlüsse des Konzils einen Sturm der Entrüstung hervor. Papst Leo bezeichnete dieses Konzil als Räuberhöhle. Deshalb auch ist das Konzil als Räubersynode bekannt geworden. Zwei Jahre später mussten wegen der anhaltenden Streitereien ein weiteres Konzil einberufen werden, das Kaiser Markian zusammengerufen hat. Diese Versammlung von 600 Bischöfen annullierte die Erklärung des Räuberkonzils, bestätigt, dass Maria die Mutter Gottes ist und übernimmt Papst Leos Sicht, dass Christus zwei Naturen besitzt. Die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre ist damit entwickelt und entfaltet, nach der die göttliche und die menschliche Natur Christi unvermischt und ungetrennt nebeneinander stehen. Der Monophysitismus wird verworfen. Das dort verabschiedete Bekenntnis lautet: Wir folgen also den heiligen Vätern, Klammer auf von mir, nicht den biblischen, sondern den vorgenannten nachapostolischen, und lehren alle übereinstimmend, unser Herr Jesus ist als ein und derselbe Sohn zu bekennen, vollkommen derselbe in der Gottheit, vollkommen derselbe in der Menschheit, wahrhaftig Gott und wahrhaft Mensch, derselbe aus Vernunft, Seele und Leib, wesensgleich dem Vater der Gottheit nach, wesensgleich uns, derselbe der Menschheit nach, in allem uns gleich, außer der Sünde, vor Weltzeiten aus dem Vater geboren der Gottheit nach, in den letzten Tagen derselbe für uns und um unseres Heils willen, geboren aus Maria, der jungfräulichen Gottesgebärerin, der Menschheit nach, ein und derselbe Christus, Sohn, einzig Geborener, in zwei Naturen unvermischt, unverändert, ungeteilt und ungetrennt zu erkennen. In keiner Weise unter Aufhebung des Unterschieds der Naturen aufgrund der Einigung, sondern vielmehr unter Wahrung der Eigentümlichkeiten jeder der beiden Naturen und im Zusammenkommen zu einer Person und einer Hypostase, nicht zur Teilung oder Trennung in zwei Personen, sondern ein und derselbe einzig geborene Sohn, Gott, Logos, Herr, Jesus Christus, wie die Propheten vom Anfang an lehrten und er selbst, Jesus Christus, uns gelehrt hat und wie es uns im Symbol der kirchlichen Väter überliefert ist. Also das Symbol der kirchlichen Väter ist Nicäa und Chalcedon. Die Kompromissformel, die auf dem vierten ökumenischen Konzil von Chalcedon gefunden wurde, war zwar ein Meisterstück der Diplomatie, das aber den Zwist nicht beenden konnte, was allerdings auch kein Wunder war. Hatte man mit der von Menschen erdachten Dreieinigkeitslehre in Konstantinopel 381 nach Christus drei Personen in einer Natur postuliert, so hatte man jetzt in der Zwei-Naturen-Lehre die Reihenfolge dieser Terminologie umgedreht und es nun plötzlich mit zwei Naturen in einer Person zu tun. Schlimmer noch, der Streit um Chalcedon führte zum ersten großen Schisma der Kirchengeschichte. Danach gingen Rom und die Kirchen des Ostens fast 30 Jahre lang getrennte Wege. Im frühen 7. Jahrhundert wurde ein weiterer Versuch unternommen, einen Kompromiss zwischen dem Monophysitismus und dem Dyophysitismus zu finden. Das wurde genannt, diese Lösung, Monotheletismus. Nach dieser Lehre besitzt Christus eine göttliche und eine menschliche Natur. Beide haben in ihm aber nur einen einzigen gemeinsamen Willen. Auch dieser Versuch, den Abstand zwischen Monophysitismus und der Position von Chalcedon zu überbrücken, scheiterte. Der Monotheletismus wurde trotz gewisser Unterstützung durch einige Päpste und byzantinische Kaiser nach dem Einspruch von Maximus dem Bekenner, der um 580 bis 662 lebte, in die Reichskirche zurückverwiesen. Libanesische Maroniten waren bis zum 13. Jahrhundert Monotheleten. Jetzt noch ein paar Ausführungen zu dem Bekenntnis von Chalcedon. Das Bekenntnis von Chalcedon ist kein biblisches Bekenntnis. Es ist eine kirchenpolitische Lehre der am Konzil teilnehmenden Bischöfe, die aus den vorangegangenen Streitereien zentrale Ausdrücke der Kontrahenten dieser Streitigkeiten in ihr Bekenntnis mit aufgenommen und dort verwendet haben. Die nestorianische Position, der nestorianischen Position kam man dadurch entgegen, dass das Bekenntnis die Option offen hält, die Einigung auf der erkenntnismäßigen Ebene zu konzentrieren. Christus ist unvermischt, unverwandt, ungetrennt, ungesondert erkennbar. Die Alexandriner fanden sich in der Formulierung wieder, dass in dem Proposonenbegriff, den die beiden Kontrahenten im nestorianischen Streit vorrangig verwendet hatten, neben den neuen Begriff der Hypostase gestellt wird. Aus diesen aus der hellenistischen Philosophie stammenden Begriff haben die trinitarischen Kirchenväter übernommen, um die drei göttlichen Personen unter dem Gesichtspunkt ihrer jeweiligen Besonderheit zu kennzeichnen. Im Gegensatz zu dem ihnen gemeinsamen Wesen, Usia, im Gegensatz zu dem gemeinsamen Wesen steht. Damit muss Christus nicht als zwei Personen oder Hypostasen verstanden werden. Die Einheit der zweiten Hypostase kann der Trinität zugeordnet werden. Ebenso wurde der alexandrinische Begriff übernommen und Maria als Gottesgebärerin genannt. Auf Drängen Papst Leos wurde jedoch die Gefahr einer alexandrinischen Miaphysis-Lehre abgewehrt, dadurch, dass Christus keine Einheit aus zwei Naturen bildet, sondern in zwei Naturen. Obwohl das Konzil keine eigenen Modelle für die Einheit Christi vorgestellt hat, hatte es die Argumentation des bereits verstorbenen Kyrills von Alexandria über die Einigung der beiden Naturen durch die hypostatische Union übernommen. In dem Bekenntnis wurde ein weiterer Begriff aufgenommen, der auch in den Streitigkeiten verwendet wurde, der aber vor allem aus dem trinitarischen Bekenntnis der Jahre 325, Nicäa und 381, Konstantinopel entstammt. Es ist das Wort, das die Einheit von Vater und Sohn durch ihr Wesen beschreibt. Das Wort ist wesensgleich oder homosios. Im Bekenntnis von Chalcedon wird nun die Wesensgleichheit Christi mit Gott, dem Vater, verknüpft mit dem Denken, dass sich Christus anscheinend vom Vater in der Hypostase unterscheidet. Allerdings führt diese Verhältnissetzung ontologisch zu erheblichen Problemen. Es wird gesagt, dass Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, wesensgleich mit dem Vater ist. Hier ist nicht von dem ewigen Logos die Rede, mit dem Christus erst am Ende des Bekenntnistextes identifiziert wird. Bereits der Menschgewordene ist also wesensgleich mit dem Vater der Gottheit nach. Der Begriff Homoousios wird demnach auf die göttliche Natur bezogen, an der die menschliche Natur keinen Anteil hat, wohl aber der Menschgewordene. Es stellt sich damit die Frage, ob die Person Christi innerhalb oder außerhalb des Homoousios steht. Steht sie innerhalb, so kann sich Christus nicht der Person nach vom Vater unterscheiden. Die Einigung der Naturen würde sich vielmehr der Gottheit nachvollziehen. Worin allerdings der Unterschied zwischen beiden ontologischen besteht und was es dann bedeuten kann, dass Christus der Gottheit nach vom Vater vor der Zeit geboren wurde, bleibt hierbei im Dunkeln. Steht die Person dagegen außerhalb des Homoousios, kann nicht Christus mit dem Vater wesensgleich sein, wie es im Bekenntnis von Chalcedon behauptet wird. Nicht die Person Christi wäre dem Vater wesensgleich, sondern nur seine göttliche Natur wäre mit der göttlichen Natur des Vaters wesensgleich. In diesem Fall droht Christus zu etwas Drittem zu werden, das weder Gott noch Mensch ist. Sein Wesen ist verschieden vom Wesen eines Menschen und verschieden vom Wesen Gottes. Es besteht also das Dilemma, dass die Einigung der beiden Naturen in Christus entweder nicht göttlich ist oder so zum göttlichen Wesen gehört, dass man ebenso gut vom Vater sagen könnte, dass er von Maria geboren und gekreuzigt worden wäre. Gerade weil das Bekenntnis von Chalcedon das christologische Problem mit der innertrinitarischen Struktur Gottes über den Begriff Homoousios verbindet, werden auch beide Dogmen aneinander verknüpft, was sie dadurch aber auch noch angreifbarer macht. Historisch gesehen hat diese Kompromissformel den Streit nicht anhaltend schlichten können. Weil in diesem Bekenntnis nicht erklärt wird, wie die Einheit Christi überhaupt funktionieren soll, wenn Christus zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Der alexandrinischen Schule war das Bekenntnis von nicht eindeutig genug. Für die Vertreter des Monophysitismus war Christus eine Natur. In den Folgejahrhunderten blieben sie die Hauptgegner innerhalb des orthodoxen Denkens. Außerdem hat das Bekenntnis bald darauf wichtige Frage aufgeworfen, die zuvor noch nie angesprochen wurden. Einige Beispiele: Wenn Jesus zwei eigenständige und verschiedenartige Naturen hat, aber keine zwei Personen ist, hat er dann auch zwei verschiedene Willen, einen göttlichen und einen menschlichen? Hat er auch zwei unterschiedliche Bewusstsein? Was ist mit zwei Seelen? Das Konzil von Chalcedon hat im Ergebnis also mehr theologische Fragen aufgeworfen als gelöst und weiteren Streit entzündet. Der Kirchengeschichtler Philipp Schaff schreibt, dass diese Kontroversen der Theologie keinen nennenswerten Gewinn brachten und der Frömmigkeit viel Schaden zufügten. Und sie zeigen ein trauriges Bild von der Verderbtheit der Kirche. Theologische Spekulationen gingen in nutzlosen, metaphysischen Finessen unter. Und parteiische Parolen und leere Formeln wurden mehr geschätzt als die wirkliche Wahrheit. Die sich nach außen zeigende Geschichte des Streites ist eine Geschichte voller Skandale und Intrigen. Amtsenthebungen, Verbannungen, Aufregungen, Spaltungen, Versuch der Wiedervereinigungen und so weiter. Unmittelbar nach dem Konzil von Chalcedon brachen blutige Kämpfe der Mönche und des Pöbels aus. Philipp Jenkins schreibt in seinem Buch Jesuskriege, im 5. und 6. Jahrhundert dienten christliche Mönche als private Milizionäre und heilige Kopfgeldjäger, die charismatischen Bischöfe nach Belieben hinausschicken konnten, um heidnische Tempel zu plündern, um Gegner zu verprügeln oder zu töten und konkurrierende Theologen einzuschüchtern. Das waren keine bösartigen Mönche oder verdorbene Geistliche, sondern loyale Anhänger der Kirchen, die genau das taten, was man von ihnen erwartete. Wenn sie Städte und Regionen nach dem Vorbild der Theologie oder Glaubensvorstellungen teilten, dann kämpften rivalisierende Bischöfe und Mönche buchstäblich für ihre Konfession auf den Hügeln und den Straßen. Zwischen 450 und 650 nach Christus wurden in den innerchristlichen Konflikten und Säuberungsaktionen Hunderttausende getötet und fast das ganze Römische Reich zugrunde gerichtet. Wohl haben die Konzile des 4. Jahrhunderts wie Nicäa den Punkt markiert, an dem Jesus Gott geworden ist, aber das war der einfache Teil. Das 5. und 6. Jahrhundert hatte die weit stressigere Aufgabe zu lösen, Jesus davor zu bewahren, voll und ganz Gott zu werden. Zitat Ende. Und trotzdem ist dieses Bekenntnis, dass eine biblische und logische Unmöglichkeit ist, bis zum heutigen Tag in den christlichen Kirchen, seien es katholische, evangelische, orthodoxe, anglikanische, mit die entscheidende Lehrgrundlage, obwohl diese Lehre von den zwei Naturen diesen außerbiblischen, philosophischen Jesus zu einem äußerst geheimnisvollen, mysteriösen Wesen macht. Welcher Christ weiß überhaupt, dass nach dieser Lehre die menschliche Natur eine menschliche Natur ohne ein menschliches Ich ist? Was nichts anderes heißt, dass dieser Jesus überhaupt kein menschliches Persönlichkeitszentrum hat. Wem ist denn bekannt, dass die Person in dieser menschlichen Natur nach offizieller kirchlichen Lehre die ewige zweite Person der heiligen Dreifaltigkeit, Gott der Sohn, ist und es sein muss, wenn man das Problem einer gespaltenen Persönlichkeit umgehen will? Sind die beiden Naturen in der einen Person der zweiten Hypostase des dreieinigen Gottes durch die hypostatische Union zu eins verbunden, dann ist dieser Jesus zugleich ewig und endlich, unabhängig und abhängig, unwandelbar und doch veränderlich, Schöpfer und zugleich Geschöpf, frei von Leid und Schmerz und zugleich anfällig dafür, unsterblich und doch sterblich, allwissend und doch mit Wissenslücken behaftet, allmächtig und zugleich der Macht anderer ausgeliefert, allgegenwärtig und doch an Raum und Zeit gebunden. Wie unsinnig diese Lehre ist, wird deutlich, wenn man sie mit Aussagen der Bibel verbindet. Dieser Jesus betet zu dem Wesen, das er zugleich selbst ist. Er sagt, dass er nicht weiß, was er dennoch weiß, und dass er nicht kann, was er selbstverständlich kann. Er beteuert, dass er nichts aus sich selbst oder aus seiner eigenen Kraft tun kann, obwohl er doch der Allmächtige ist. Er bittet um die Herrlichkeit, die ihm schon immer immanent ist, und er sagt, dass ein anderer größer ist als er, obwohl er doch selbst der Größte ist. Er ist zugleich Ebenbild und Original und hat sich selbst gesandt und gesalbt. Wenn Jesus ein Mensch gewesen ist, der in seiner Aufgabe nicht scheitern konnte, dann gibt es für uns keine Möglichkeit, wie wir uns mit ihm identifizieren könnten. Sein Leben wird für uns bedeutungslos, weil wir uns mit anderen vergleichen müssen, die unsere Lebenserfahrung teilen. Unsere Lebenserfahrung sagt uns, dass wir versagen können, Wenn Jesus Gott gewesen ist und nicht versagen konnte, dann kann er kein Vorbild für uns sein. Die Lehre von den zwei Naturen Christi raubt uns die richtige Wertschätzung der Herausforderungen, denen der biblische Jesus sich gestellt hat und der Art und Weise, wie er damit umgegangen ist. Das alles hat auch direkt mit dem gesamten Thema unserer Errettung zu tun. Es stellt sich die Frage, wer dort am Kreuz gestorben ist. Nach dieser trinitarischen Zwei-Naturen-Lehre hat nicht der ewige Sohn am Kreuz gehangen, sondern nur seine personenlose menschliche Natur, ein persönlichkeitsloser menschlicher Körper. Wenn der göttliche Sohn aber nicht gestorben ist, wo ist dann unsere Erlösung? Wenn es am Kreuz keine tote Person gab, dann haben wir auch keinen Erlöser.